Sie hören die Live-Aufnahme einer Predigt von Pfarrer Samuel Schmid, heute zum Text in Epheserbrief Kapitel 3, den Versen 14 bis 21. Sie hören den ersten Teil dieser Predigt.
Wir kommen zu unserer heutigen Textlesung. Aus Epheserbrief Kapitel 3 lesen wir den Schluss des Kapitels, die Verse 14 bis 21. Deshalb beuge ich meine Knie vor dem Vater unseres Herrn Jesus Christus, nachdem jede Vaterschaft im Himmel und auf Erden benannt wird, dass er euch Kraft gebe, nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit stark zu werden durch seinen Geist am inwendigen Menschen, dass Christus durch den Glauben in euren Herzen wohne und ihr in der Liebe eingewurzelt und gegründet seid, damit ihr mit allen Heiligen begreifen könnt, was die Breite und die Länge und die Tiefe und die Höhe ist, und die Liebe Christi erkennen könnt, die alle Erkenntnis übertrifft, damit ihr erfüllt werdet zu aller Gottesfülle. Dem aber, der überschwänglich über alles hinaus tun kann, was wir bitten oder verstehen, nach der Kraft, die in uns wirkt, dem sei Ehre in der Gemeinde, in Christus Jesus, zu aller Zeit, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Der Apostel Paulus sagt, dass er sich selber als Allergeringsten unter allen Heiligen betrachtet, aber dass er voll von der Gnade ist, die ihm gegeben ist. Er stützt sich auf die Gnade, die er hat, um den unausforschlichen Reichtum Christi zu verkündigen. Und er freut sich darüber, dass wir Freimut und Zugang haben in aller Zuversicht durch den Glauben an unseren Herrn Jesus Christus in Vers 12. Und er tut dann Fürbitte. Er bittet für die Epheser, dass sie nicht müde werden wegen der Bedrängnisse, die ich für euch erleide, die für euch eine Ehre sind. Paulus war bereit, auch Schwierigkeiten auf sich zu nehmen, wenn er nur das Evangelium verkündigen kann, wenn er nur Menschen mit der frohen Botschaft erreichen kann. Er war bereit, Entbehrungen auf sich zu nehmen, Einschränkungen auf sich zu nehmen, zum einen, aber noch mehr, auch Verfolgung, Not, Schmerzen auf sich zu nehmen, zu leiden, um Christi willen und um diesen großen Auftrag auszuführen. Das ist es, was in den vorangegangenen Versen gesagt wurde. Nun geht es weiter mit: Deshalb beuge ich meine Knie vor dem Vater unseres Herrn Jesus Christus. Deshalb, weil er sich bewusst ist, was für eine Gnade ihm gegeben ist. Weil er sich bewusst ist, was für einen Zugang und was für eine Zuversicht wir im Herrn Jesus Christus haben. Weil er sich bewusst ist, dass dieser Zeit Leiden nicht ins Gewicht fallen gegenüber der überschwänglichen Herrlichkeit, die auf uns wartet. Und er sich bewusst ist, was für eine Gnade es ist, den Menschen die frohe Botschaft zu bringen. Deshalb beuge ich meine Knie. Die Reaktion von Paulus ist keine andere, als dass er einfach niederfällt. Niederfällt vor dem lebendigen Gott, dem er dienen darf. Er erkennt, er als Allergeringster, er ist nicht wert und nicht fähig, von sich aus dem Herrn zu dienen, aber er ist sich des Reichtums der Gnade bewusst. Deshalb beuge ich meine Knie. Er braucht dieses Wort, ich beuge meine Knie, um auch äußerlich zu zeigen, dass er demütig vor dem Herrn ist. Nicht, dass er mit hohlem Rücken und hoch erhobener Stirn Gott gegenübertritt und sagt, du kannst froh sein, dass du einen Diener hast wie mich, sondern er weiß, es ist Gnade, dem Herrn dienen zu dürfen. Es ist Gnade, dem Herrn nachfolgen zu dürfen. Es ist Gnade, sogar wenn der Herr durch Nöte und Schwierigkeiten, durch Verfolgungen führt, durch Schmerzen. Es ist Gnade, weil wir so einen Reichtum im Sohn Gottes geschenkt haben. Deshalb beuge ich meine Knie vor dem Vater unseres Herrn Jesus Christus, vor dem Schöpfer Himmels und der Erde. Er beugt seine Knie. Wir sehen hier nichts von einem Apostel, der überzeugt ist von seiner Vollmacht und sich etwas darauf einbildet, dass er der größte Apostel mit der weitesten Wirkung ist als Heidenmissionar. Als der, der so viel schon erlebt und so viel schon durchgemacht und so viel erreicht hat. Nein, wir sehen den Apostel, der sich selber klein sieht und den lebendigen Gott groß. Je mehr wir ergriffen sind von der Gnade in Jesus Christus, je mehr wir uns des Reichtums bewusst sind, der uns geschenkt ist im Sohn Gottes, desto mehr werden wir klein und unser Herr groß. Desto mehr wird der, der alles in Händen hat, der Schöpfer Himmels und der Erde, desto mehr wird der König aller Könige groß und wir geben ihm die Ehre. Wir bilden uns dann nichts auf unsere Leistung ein, nichts auf unseren Glauben, nichts auf unsere Werke, nichts auf unsere Taten, nichts auf unsere Erkenntnis oder Vollmacht oder was auch immer, sondern wir sehen das, was Jesus getan hat. Wir sehen das, was der lebendige Gott für uns tut, wie er wirkt, wie er schafft. Und wir als unnütze Knechte tun, was wir zu tun schuldig sind.
Du hast mein Leben so reich gemacht, dem heißen Sehnen Erfüllung gebracht. All meine Sünden, die decktest du zu, an deinem Herzen verloren. von deinem Herzen fand ich die Ruhe. Du gabst mir Frieden so tief und so reich und eine Freude dem Strome gleich. Bist drum mein Psalm und mein Jubelgesang, mein schönster Ton und mein liebster Klang. Mein schönster Ton und mein liebster Klang.
Wir sehen hier den Apostel Paulus, der vorhin gesagt hat, dass er demütig dem Herrn nachfolgen will und dies auch so bezeugt. Ich beuge meine Knie vor dem Vater unseres Herrn Jesus Christus. Auch sein Gebetsleben war von dieser Haltung des Gebeugtseins, der Beugung vor dem lebendigen Gott geprägt. Seine Anbetung, aber auch seine Fürbitte war davon geprägt. Das ist eine wichtige Frage auch für uns. Wie beten wir beispielsweise? Wie ist unser tägliches Gebetsleben? Wie ist unsere stille Zeit geprägt? Davon, dass wir vielleicht beten als Werk, dass wir meinen, durch unsere Gebete können wir Gott bestürmen und er wird dann eingreifen müssen? Natürlich sollen wir anhalten im Gebet. Natürlich sollen wir inständig beten, ohne Unterlass beten, natürlich. Aber wehe uns, wenn wir uns etwas auf unsere Gebete einbilden, statt dass wir uns beugen. Beugen vor dem Vater unseres Herrn Jesus Christus. Wir wollen auch bei unserer Fürbitte uns bewusst sein, wir sind Menschen, die in der Haltung der Demütigen, der Gebeugten stehen sollen. Das heißt, wir bitten den Herrn inständig und inbrünstig, aber immer mit dem Vorbehalt, wie Jesus Christus das selber gesagt hat, nicht mein, sondern dein Wille geschehe. So wie du willst, soll es sein. Wie schnell passiert es, dass wir dem Herrn irgendwelche Vorschriften machen, dass wir Forderungen stellen, dass wir sagen, okay, ich bin bereit dafür, wenn du dafür das und das machst. Wer sind wir, dass wir mit Gott rechten könnten, dass wir Gott Vorschriften machen oder ihm etwas vorhalten können? Wenn wir den Schöpfer Himmels und der Erde sehen, den Vater unseres Herrn Jesus Christus, der seine Liebe in vollkommener Weise bewiesen hat, dass er Jesus Christus in diese Welt geschickt hat, das Liebste gegeben hat und sogar verlassen hat. Jesus hat die Gottverlassenheit erduldet am Kreuz. Können wir dann anders, als angesichts dieser unendlichen Liebe, unermesslichen Liebe, den Herrn preisen und anbeten, niederfallen vor ihm, uns beugen, auch beugen, unsere Knie beugen unter allem Unglauben, unter allem Zweifeln. Denn der, der alles in Händen hat und sich ganz für uns investiert hat, Jesus Christus und der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der lässt uns nicht hängen. Der steht uns bei. Und wir meinen, ihm über unseren Weg, über das, was er tun soll, Vorschriften machen zu müssen. Oder sagen, aber bitte mach gefälligst das. Wie gesagt, wir sollen Fürbitte tun, wir dürfen beten. Aber immer unter dem Vorbehalt, nicht mein, sondern dein Wille geschehe. Immer mit dem Aspekt, Herr, ich habe meine Knie gebeugt vor dir. Du hast ja alles im Griff. Du siehst die Lösung. Du hast den Überblick, ich nicht. Du erkennst, was geschehen wird, was richtig ist und ich nicht. Paulus beugt seine Knie vor dem Vater unseres Herrn Jesus Christus im Gefängnis. Der Epheserbrief, wie wir wissen, wurde im Gefängnis geschrieben. Er beugt seine Knie im Gefängnis. Das bedeutet, keine Situation ist zu schlecht oder zu schwierig, als dass wir nicht unsere Knie beugen könnten vor dem Herrn. Und damit ihm bekennen, du bist mein Herr, du bist der König, du bist der, der über allem steht und vor dem ich niederknie, dem ich mein Leben ganz hinlege.
Stark ist meines Jesu Hand, und er wird mich ewig fassen, hat zu viel an mich gewandt, um mich wieder loszulassen. Mein Erbarmer lässt mich nicht, das ist meine Zuversicht. Sieht mein Kleinmut auch Gefahr, fürcht ich auch zu unterliegen. Christus beut den Arm mir dar, Christus hilft der Ohnmacht siegen, dass mich Gottes Held verficht, das ist meine Zuversicht. Wenn der Kläger mich verklagt, Christus hat mich schon vertreten. Wenn er mich zu sichten wagt, Christus hat für mich gebeten, dass mein Bürge für mich spricht, das ist meine Zuversicht. Seiner Hand entreißt mich nichts, sollt ich ihn mit Kleinmut schmähen. Mein Erbarmer selbst verspricht's, sollt ich ihm sein Wort verdrehen. Nein, er lässt mich ewig nicht, das ist meine Zuversicht.
Wir sehen, Paulus sagt als Nächstes, der rechte Vater ist, über allem, was da Kinder heißt, im Himmel und auf Erden, oder nach der neuen Luther-Übersetzung, nachdem jede Vaterschaft im Himmel und auf Erden benannt wird. Also, der himmlische Vater ist der rechte Vater, oder nach ihm ist jede Vaterschaft benannt. Das heißt, er ist derjenige, der es absolut richtig und gut mit uns meint. Er ist derjenige, der Ursprung aller Dinge und auch der Ursprung von uns ist. Können wir da anders, als uns ganz vor ihm zu beugen und ihm ganz zu vertrauen und zu sagen, Herr, mein Leben gehört dir. Du, der rechte Vater bist. Du, nachdem jede Vaterschaft benannt wird, das heißt, der den Maßstab für wahre Vaterschaft, der den Maßstab angibt und vorgibt, können wir anders als ihm dafür danken und ihm ganz vertrauen, wenn er der rechte Vater, unser himmlischer Vater ist, wenn er uns angenommen hat als seine Kinder, was brauchen wir mehr? Was brauchen wir mehr als diesen Zugang zum Himmel durch Jesus Christus, unseren Herrn? Das gibt uns Geborgenheit und Ruhe oder, wie es Paulus vorher sagte, Zuversicht und Freimut in Vers 12. Der rechte Vater ist, über allem, was der Kinder heißt, im Himmel und auf Erden. Nichts ist ausgeschlossen. Also der lebendige Gott ist der Ursprung von allem. Oder anders gesagt, wenn wir unseren Herrn Jesus Christus, also unseren Herrn, bezeugen, wenn der himmlische Vater unser Vater ist, unser lebendiger Gott ist, dem wir unser Leben anvertraut haben, dann ist alles und jede Eventualität und jede mögliche Lebenslage abgedeckt. Er gibt die Vaterschaft vor, er ist der rechte Vater. Im Universum gibt es auch sogenannte schwarze Löcher. Schwarze Löcher, die gibt es in der Tat, das sind Orte, wo zum Beispiel, wenn ein Stern dort hinein gerät, der verschluckt wird. Und manchmal meinen wir auch, in unserem Leben gibt es so schwarze Löcher, wo irgendein Bereich ist, wo wir dann plötzlich in ein Loch hineinfallen und keine Chance mehr da ist. Einfach wir in der Situation verschluckt sind. Keine Möglichkeit mehr, da rauszukommen. Wenn der himmlische Vater unser Vater ist, unsere für uns die Vaterschaft begründet hat, er, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der rechte Vater, auch für uns als seine Kinder ist. Und wir ihm ganz vertrauen, ihm unser Leben ganz hinlegen, dann gibt es keine schwarzen Löcher in unserem Leben. Müssen wir uns auch nicht fürchten vor schwarzen Löchern, vor irgendwelchen Bereichen, wo wir plötzlich hineingeraten, verschluckt werden und nicht mehr können. Sondern der Herr, der Ursprung aller Dinge, der alles im Griff hat, alles geschaffen hat, alles kennt und weiß, hat unser Leben in seiner Hand. Und wir wissen, dass nichts und niemand uns aus seiner Hand reißen kann, von seiner Liebe scheiden kann. Das genügt. Wie wichtig ist es, dass wir uns dessen immer wieder bewusst sind, dass wir das vor Augen haben. Dann nämlich weichen Sorgen. Dann nämlich weicht die Angst. Dann nämlich können wir zuversichtlich und hoffnungsvoll sein. Dies lässt sich so schnell sagen und so leicht sagen, aber vielleicht kommen wir im Alltag in Situationen hinein, wo wir das nicht so sehen, nicht können, oder wo wir plötzlich doch mittendrin sind, in ein schwarzes Loch zu geraten, in eine Abwärtsspirale, wo wir niedergerissen werden, runtergezogen werden. Wie wichtig ist es da, zu wissen, sogar dann, wenn uns die Kraft fehlt, rauszukommen. Der Herr ist da und hilft uns, wenn wir ihm ganz angehören. Einfach sagen, mein Leben gehört dir. Wir haben viele Beispiele davon in der Bibel, wo Menschen selber nicht mehr konnten, vielleicht noch rufen konnten, Herr, hilf! Wie zum Beispiel Petrus. Vielleicht nicht einmal mehr das, sondern vielmehr sagten, Herr, nimm mein Leben. Ich habe die Nase voll, wie Elia, wie Jeremia, der gefangen war. Und immer hat der Herr, der rechte Vater, eingegriffen. Er lässt die Seinen nicht im Stich. Gott ist treu, sogar dann, wenn wir untreu sind. Er trägt uns durch, er zieht uns raus. Er, nachdem jede Vaterschaft im Himmel und auf Erden benannt ist. Er, der rechte Vater ist über alles, was der Kinder heißt im Himmel und auf Erden. Aber es ist eben wichtig, dass wir in ihm begründet sind, dass wir wirklich seine Kinder sind. Diese Zuversicht haben können, weil der Heilige Geist uns die Gewissheit gegeben hat und gibt, dass wir Gottes Kinder sind, dass wir erlöst, befreit, teuer erkauft sind.
Er hält mein Leben in
seiner Hand, Jesus, mein Herr und Gott. Ich kämpfte verzweifelt, bis Jesus mich fand. Er ist mein Herr und Gott.
Er euch Kraft gebe, nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit stark zu werden durch seinen Geist am inwendigen Menschen. Woher kommt die Kraft? Von dem, vor dem Paulus seine Knie beugt, vor dem lebendigen Gott, bei dem alles ist, bei dem die rechte Vaterschaft begründet ist, nachdem jede Vaterschaft benannt ist. Und Paulus beugt seine Knie und tut Fürbitte, damit dass er euch Kraft gebe. Also Paulus erkennt, die Kraft, die die Epheser brauchen, die kann nicht er produzieren. Er kann jetzt nicht noch viele schöne Predigten halten oder schöne Worte machen und dann haben die Epheser die Kraft. Natürlich hat Paulus klar gepredigt. Er hat in Ephesus, als er auch dort war, klar das Wort weitergegeben. Auf jeden Fall. Und der Epheserbrief ist klar geschrieben, inspiriert vom Heiligen Geist. Ohne Zweifel. Aber Paulus erkennt bei all seinem Dienst und wie motiviert und wie ganz auf die Gnade gestützt er dient, hat er in den Versen vorher beschrieben. Er erkennt bei all seinem Dienst, es liegt nicht einfach an seinem Dienen. Es ist nicht seine Leistung. Er kann die Herzen der Epheser nicht verändern. Er kann den Epheser nicht die Kraft geben. Er kann sie nicht einfach motivieren und überzeugen. Er hätte sagen können, so, jetzt machen wir zusammen ein Motivationstraining. Ich motiviere euch jetzt, kommt. Positive Gedanken, Motivation und so weiter. Wie man das heute in Schulungen machen kann. Was machte Paulus? Er bezeugte, was der Herr für ihn getan hat. Er bezeugte die Gnade Gottes. Und dann, er beugte seine Knie und bat den Herrn, dass er euch Kraft gebe. Er tut Fürbitte und er erkennt, nicht seine wohlformulierten und überzeugenden Worte bringen jetzt eine Wirkung, sondern die Gnade Gottes, dass Gott selber ihnen die Kraft gibt. Und seine Aufgabe war nun, seine Knie zu beugen. Seine Aufgabe war, Fürbitte zu tun. Wir wollen erkennen, bei all unserem Zeugen für den Herrn, wenn wir Zeugnis geben, wenn wir Traktate verteilen, wenn wir dem Herrn dienen, es ist wichtig, dass wir uns einsetzen. Paulus bezeugt im Brief an die Korinther, ich habe mehr gearbeitet als sie alle. Es ist wichtig, sich einzusetzen für den Herrn. Aber ebenso wichtig ist es, genau diese Einstellung von Paulus zu haben. Er, der nicht viel von sich hielt, auch nicht viel von seinen Leistungen, er hielt sich für den Allergeringsten und seine Knie beugt, Fürbitte tut, damit der Herr wirkt. Er lässt dem Wirken Gottes Raum. Manchmal wirken wir so viel oder denken so sehr an unser Wirken, denken so sehr an unsere Taten, dass wir dem Wirken Gottes zu wenig Raum lassen. Und der Herr gar nicht wirken kann, weil wir so sehr von unserem Wirken eingenommen sind, so sehr von unserem Handeln eingenommen sind. Was machte Paulus? Ich wiederhole es nochmals. Er beugte seine Knie und bat für die Epheser um die Kraft Gottes und wusste, diese Kraft muss vom himmlischen Vater selber kommen, vom Vater unseres Herrn Jesus Christus. Auch für unseren Dienst, für unser Zeugnis, wie auch für unser persönliches Leben wollen wir die Kraft Gottes in Anspruch nehmen. Wollen wir erkennen, der Herr ist es, der wirkt, der wirken kann. Und wenn er uns mit seiner Kraft erfüllt, dann hat es eine Wirkung. Dann verändert das unser Leben. Wir sehen das in den nachfolgenden Versen. Der Herr kann und will wirken. Wenn wir einfach motiviert sind, vielleicht durch gute Gedanken, dann haben die irgendwann mal ein Ende. Weil wir können durch gute Gedanken, durch gute Argumente motiviert sein und dann plötzlich vielleicht kommt ein schlechter Gedanke. Oder etwas scheint uns nicht so ganz logisch zu sein und argumentativ gut, und dann ist die Motivation wieder weg. Wenn aber der Herr uns die Kraft schenkt, egal ob die Situation gut ist oder die Umstände, wie hier bei Paulus, schwierig, er war im Gefängnis, wir erleben die Kraft Gottes. Und das wünschte er sich und dafür betete er, dass auch die Epheser dies erleben. In ihrer Situation die Kraft Gottes. Wir wissen in Ephesus, dieser Metropole, dieser Weltstadt, da ging es auch darum, dass viel argumentiert wurde. Denken wir, als alle riefen, groß ist die Diana der Epheser und so weiter, da wurde mit Worten um sich geschlagen, da wurde motiviert. Da wurden die Leute gegen Paulus und gegen die Diener Gottes motiviert. Und das hatte eine Wirkung. Und Paulus zeigt, nein, es geht nicht um menschliche Motivation, es geht nicht um menschliche Kraft, sondern es geht darum, dass der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der alleinige Vater, der alles in Händen hat, dass er mit seiner Kraft uns erfüllt. Und dafür betete er für die Epheser. Wie wichtig, dass das auch unser Gebet für uns selber, aber auch füreinander ist. Manchmal versuchen wir vielleicht unsere Mitmenschen, auch Brüder und Schwestern, zu überzeugen, zu motivieren, vielleicht auf gute Gedanken zu bringen und so weiter. Mit mäßigem Erfolg vielleicht. Wie wichtig ist es, dass wir noch viel mehr füreinander beten. Und zwar nicht in der Einstellung, ich bin halt schon besser und Gott möge jetzt diesem da auch noch Kraft schenken, sondern indem wir unsere Knie beugen. Indem wir demütig sind, so wie Paulus demütig war. Indem wir demütig sind und unsere Knie beugen und demütig sind für den anderen, den Herrn bitten, dass der Herr ihn mit seiner Kraft erfüllt. Manchmal ist es wichtig, weniger mit Worten überzeugen zu wollen, sondern vielmehr füreinander zu beten, dass die Kraft Gottes wirksam werden kann, dass der Herr in seiner Kraft eingreifen kann.
Mach du unsere Hände zum Segen, dass wir sie zum Geben bewegen. Geben, wie du uns gibst. Geben, wie du uns gibst. Hilf, dass wir dein Licht hier verbreiten und Menschen zu dir, Herr, geleiten. Liebend, wie du uns gibst. Liebend, wie du uns gibst. Alles, was wir hier besitzen, uns zwischen den Fingern zerrinnt. Mach du unsere Hände zum Segen, dass wir sie zum Geben bewegen. Geben, wie du uns gibst. Geben, wie du uns gibst. Hilf, dass wir dein Licht hier verbreiten. Menschen zu dir, Herr, geleiten, liebend, wie du uns liebst, liebend, wie du uns liebst.
Wir wollen ja immer nur herrschen, denn dienen das fällt uns so schwer. Und doch müssen wir dann erkennen, dass Herrschen macht lieblos.
Dass er euch Kraft gebe nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit. Was für Kraft gebe er? Nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit. Also kein geringeres Gebet, als dass die Herrlichkeit Gottes, der Reichtum der Herrlichkeit Gottes sichtbar wird. Ist das unser Wunsch füreinander? Stellt euch vor, wenn der Reichtum der Herrlichkeit bei meinem Bruder oder meiner Schwester sichtbar wird, könnte ja schon noch sein, dass der plötzlich größere Herrlichkeit hat als ich. Paulus betete für die Kraft nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit nicht in erster Linie für sich selber, sondern für die anderen. Das bedeutet, Ihm ging es nicht darum, als erstes selber zu glänzen und der Große zu sein, sondern es war sein tiefstes Anliegen, dass die Epheser die Herrlichkeit Gottes erleben, die Kraft nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit. Und der zweite Punkt, der darin ist, Paulus bezieht sich dabei auf die Herrlichkeit Gottes und den Reichtum seiner Herrlichkeit. Das heißt, er zeigt damit, die Kraft, um die es geht, ist nicht irgendeine menschliche Kraft, ist mit nichts hier in der Welt vergleichbar, sondern ist eine Kraft, die von der Herrlichkeit Gottes herkommt. Und stellen wir uns jetzt vor, wenn wir so etwas donnern hören, und viele Leute haben ja etwas Angst, wenn es gewittert, oder wenn so richtig schön es stark donnert oder ein Blitz noch in der Nähe einschlägt, dann ist man sich der Naturgewalt und plötzlich wieder bewusst. Unser himmlischer Vater hat das alles geschaffen. Er ist viel größer. Er ist der Schöpfer Himmels und der Erde. Seine Herrlichkeit ist viel größer als alles, was wir hier an Kraft erleben können. Und nach diesem Reichtum seiner Herrlichkeit will er uns ausrüsten, will er uns Kraft schenken. Oder anders gesagt, wir haben damit ein unerschöpflicher Vorrat an Kraft. Eine Kraft, die nicht vergleichbar ist mit irgendetwas anderem. Und Paulus hat das ja erlebt. Meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Wenn der Herr dem Paulus und auch uns zusagt, wir sollen uns ganz auf die Gnade stützen und seine Kraft ist in uns mächtig, dann ist es die Kraft nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit. Dann ist es eine Kraft, die wir so gar nicht begreifen und erfassen können, aber in Anspruch nehmen können. Und da stellt sich die Frage, sehen wir unsere Schwachheit mehr oder sehen wir den Reichtum seiner Herrlichkeit? Stützen wir uns auf unser Unvermögen oder auf die Herrlichkeit Gottes? Sehen wir unser Versagen oder Gottes Allmacht?
Soweit der erste Teil der Live-Aufnahme einer Predigt von Pfarrer Samuel Schmid zu Epheser 3, den Versen 14 bis 21. Die Fortsetzung dieser Predigt hören Sie heute in einer Woche zur selben Zeit.